Nun und Moritz? Fragt der Leser fast ungeduldig über meinen langen Übergang. Wie ist denn der Moritz? Und ich antworte, lieber Leser, der Moritz ist schon recht. Er ist feurig und ungezügelt wie ein junges Ross, üppig wie eine Pflanze auf fettem Grund, emsig wie ein Arbeiter und rasch wie ein Wanderer in der ersten Stunde, unsicher, doch froh und freudenreich wie ein Falter im ersten Fluge. Doch warum sage ich's nicht kürzer? Moritz ist schon recht und er hat gewiss ein und mehr Tropfen mütterlichen Blutes und sie färben wie der kostbare Purpursaft Cognil einen ganzen See. Und nun du sie, mein lieber Leser, gesehen hast auf der Bühne und bewundert in eigener Szene als unvergleichliche Künstlerin und gleich darauf als zärtliche Mutter zwischen den Kulissen des Sohnes Spiel betrachtend und leitend, so musst du ihr auch noch in die Garderobe folgen. Du hast vielleicht ohnehin noch keine Garderobe gesehen. Nun, das tut nichts. Ich auch noch keine andere als die Tripotama. Aber laut Aussage meiner älteren Herren Kollegen sollen sich alle so ähnlich sehen wie die menschlichen Gedanken und Menschen, wenn auch der eine ein Stutzer und der andere ein Lump ist. Und hast du auch keine Garderobe, so hast du doch schon Kindermuseen und Affenställe gesehen, wo jeder Inwohner seinen bestimmten Stand, seine Kramlade und sein Mistbecken hat. Nun sieh, und so beiläufig ist eine Garderobe. Der Tripotama, wenn ich mich des obigen Beispieles bediene, war kein Stutzer und kein ganzer Lump, sondern und besonders zur Zeit der hohen Anwesenheit, wo gescheuert und gefegt war, sah er aus wie ein anderer Handwerksmann, etwa wie ein Schuster, Ölerer oder Leimsieder an einem abgeschafften Feiertage aussieht. Die Garderobe, etwa zu Deutsch Rumpel und Rostkammer der Schauspieler, ist ein äußerst merkwürdiger Ort. Er verhält sich zur Bühne wie ein zerrissenes Unterfutter zum neuen Rock. Er ist, wovor die Schrift so oft warnt, das maden- und stauberfüllte Innere eines übertünchten Grabes. Dort, am Nagel, hängt der lumpige Flaus des Herrn Herzogs. Und dort im Winkel liegen die Fetzen der gleißenden Prinzessin. Der Held legt eben die falschen Waden auf, spannt über den Kahlkopf die reiche Lockentour und trinkt verstohlen ein Maß Bier dazwischen, dass er besser brüllen kann. Die blühende Ophelia wischt sich die Schminke vom Gesicht, löst sich die Haare und setzt lachend den Strohkranz aufs Haupt. Der zärtliche Vater flucht auf den Souffleur, weil er seine Rolle schlecht gelernt hat. Aha. Der Held hat sich ein Leids angetan und ist umgefallen. Kling, kling, Actus, alles stürmt herein. Ein allgemeines Gottlob, dass die Komödie aus ist. Die Friseure greifen nach den Köpfen, die Schneider nach den Kleidern. Einige echte falsche Verwandlungsaugenblicke sind. Dann stibitzt der eben gewesene Millionär das Kerzenstümpfchen, pumpt vom Zettelträger ein Zweigroschenstück und alles ist aus. Dieses phantasmagorische Bildchen habe ich darum gemacht, dass man glaube, dass die Garderobe ein höchst merkwürdiges Zimmer sei. Wahre Entblößanstalt der verschiedensten Individualitäten, weil jedes daheim zu sein glaubt. Nun, und wie benahm sich denn Madame Schröder, höre ich fragen. Ei, die fühlte sich auch heimisch. Unter den beneidenswerten Losen, die das Schicksal verteilt hat, ist wohl das erste ein erhabener Sinn, jener allgeltende, ehrfurchtgebietende, ideale, auch ohne äußere Zeichen. Kaum und nur aus weiter Ferne hört er den furchtbaren Donnerhall des Sündenfluches. Tief unter ihm, zur Linken, keucht die zähe Mühsal des Lebens. Und die breite Erbärmlichkeit des Spießbürgertums schwappt zur Rechten, unvermögend, wenn auch neidisch grollend, seinen Wandel zu hemmen. Die Schröder ist mit diesem Sinn begabt, ich darf auch sagen geboren, und sie hat ihn aufs Höchste ausgebildet, indem sie früh ihre Berufung erkannte und statt des Sockus und bürgerlichen Pantoffels den Koturn sich an die Füße schnallte. Wie ich nicht zweifle, und ein Erfahrener vielleicht faktisch belegen könnte, dass, versteht sich, Ein kleiner Geist durch ofte Darstellung, ein Staberl, ein Nesträucher, Zwirn und Knierim und dergleichen, und das ganz und völlig werden könne, was ich aber trotz aller Emolumente für ein Unglück halte, so ist die Schröder auf dieselbe Weise ein antik erhabener Charakter geworden, dem man huldigend anstaunen und vor dem man sich verwundernd beugen muss. Das ist aber ein Glück und meiner Ansicht nach das Größte, was ein Mensch erreichen kann. Und hieraus erklärt sich und ist nur notwendige Folge, wie dass während ihrem Ansein in unserer Garderobe die lieblichste Wärme fächelte, dass die meckernden Holzböcke, sonst genannt Stühle, in einem wirklich die Köpfe zusammensteckten und die Direktion ihre wohlgepolsterten Armsessel spendete, wie, dass unsere hochnäsigsten Herren ganz timid und untergeben und unsere mundfertigsten Damen ganz bescheidentlich still wie fromme Kinder und gar nicht unartig waren. Erklärt sich, wie, dass die Tripotamer Bierstuben und Brotladen verlassen konnten und jeden Alters und Standes scharenweise nach unserer edlen Kunstherberge wanderten und durch verschwenderischen Aufwand von Beifallsbezeigung sich völlig die Ehre eines auch kunstsinnigen Publikums erwarben. Und nun sich alles so schön und, wie ich wünsche, zur Zufriedenheit des Lesers erklärt hat, bin ich fertig mit meiner kleinen Skizze von der großen Künstlerin Sophie Schröder.
Franz Stelzhammer, gelesen von Heinz Ehrenfreund. Stelzhammers eigene Schauspielkarriere war, obwohl sie immer wieder erwähnt wird, noch kürzer als sein Engagement als politischer Sänger, anno 1848. Er war nach schwerer Krankheit und Zerwürfnis mit beiden Eltern aus Salzburg zu Fuß nach Bayern gekommen, suchte einen Verleger für seine Liebesgedichte und brauchte auch sonst dringend Geld. Das Königlich Bayerische Theater in Passau gab ihm einen Vertrag, löste aber seine Schauspieltruppe unmittelbar danach auf. Und der 34-jährige Stelzhammer erprobte sich in Scherding erstmals als Ein-Mann-Darsteller seiner Mundartpoesie, mit überwältigendem und, wie sich zeigte, lebensentscheidendem Erfolg. An den nächsten Patina-Sonntagen, an den nächsten vier, genauer gesagt, bleiben wir ungefähr in Franz Stelzhammers Jugendzeit. Allerdings aus ganz anderer Perspektive gesehen. Von einem Dichter und Burgtheaterdirektor aus Deutschland, was heißt Deutschland, aus Preußen. Eine Reise ins Biedermeier. Ab nächstem Sonntag. Nächster Patina.